zuerst einen historischen Rückblick. Sie starten mit Ihrem Buchjahr 1914, also wo es den Burgfrieden gab zwischen der SPD und dem kaiserlichen Eliten, wo auch die Gewerkschaften diesen mitgetragen haben. Vielleicht zur Erklärung, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit und warum ist die nach dem Ersten Weltkrieg beibehalten worden?
Also Sie haben ja schon richtig gesagt, die Gewerkschaften galten wie auch die deutsche Sozialdemokratie bei den kaiserlichen Eliten in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg natürlich als vaterlandslose Gesellen. Wenn man aber etwas genauer hinschaut, dann hat sich schon in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg angedeutet, dass tatsächlich die Sachlage ein bisschen anders ist. Einer der Protagonisten der, wie soll man sagen, Integration der Gewerkschaften sozusagen in das kaiserliche System war schon vor dem Ersten Weltkrieg Gustav Noske, der dann nach dem Ersten Weltkrieg Reichswehrminister geworden ist. Tatsächlich wollten die Gewerkschaftsorganisationen genauso wie die Sozialdemokratische Partei eben nicht als vaterlandslose Gesellen gelten, hatten Furcht davor sozusagen, dass ihre Organisationen verboten wurden und haben sich deshalb in die Burgfriedenskoalition des August 1914 eingereiht, die Gewerkschaften sogar noch vor der Sozialdemokratie.
Die Zusammenarbeit ist ja dann nach dem Ersten Weltkrieg auch beibehalten worden. Es kam zu so einer Spaltung, kann man sagen, der Gewerkschaften. Warum haben die sich, hat sich der Großteil entschlossen, bei dieser Zusammenarbeit zu bleiben?
Also die Gewerkschaften haben sich in der Novemberrevolution erstmal so ein bisschen zurückgehalten, waren froh damit, dass sozusagen das Ziel, das sie verfolgt haben, nämlich der 8-Stunden-Tag, erreicht wurde und haben sich dann auf diese zentrale Arbeitsgemeinschaft, wie hieß das damals, mit den Unternehmerverbänden eingelassen. Das Stichwort heißt Stinnes-Legin-Abkommen. Damit haben die Gewerkschaften tatsächlich, wie Sie richtig sagen, also die Politik aus dem Weltkrieg fortgesetzt. Sie waren seit 1916, seit dem Vaterländischen Hilfsdienstgesetz, als Tarifparteien faktisch anerkannt. Das war ein Ziel, was sie lange verfolgt haben. Und von den radikaleren Strömungen in der Novemberrevolution oder in der deutschen Linken haben sich die Gewerkschaftsfunktionäre eher bedroht gefühlt. Und deshalb haben sie im Zweifel dann 1918/19 das Bündnis mit den Mächten der alten Gesellschaft sozusagen gesucht.
Nun ist natürlich 1914 mittlerweile schon über 100 Jahre her. Wie hat sich denn das Verhältnis von Gewerkschaften und Militär seitdem verändert? Was gab es so für Streits, für Umbrüche und vielleicht auch für Neustrukturierungen dann ab 1945?
Ja klar, das ist auf jeden Fall richtig, dass natürlich nicht nur die deutsche Gewerkschaft, sondern auch die Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts von tiefen Zäsuren geprägt ist. Und die wahrscheinlich tiefste Zäsur ist tatsächlich sozusagen die Kapitulation des faschistischen Deutschland im Mai 1945. Damals gab es eine weit verbreitete Stimmung, sogar in der deutschen Bevölkerung, dass man nie wieder sozusagen ein deutsches Militär aufbauen sollte. Und das deckte sich im Prinzip auch mit den Zielen des Potsdamer Abkommens zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Dort wurde auch festgelegt, dass Deutschland nie wieder ein Militär und auch nie wieder eine Rüstungsindustrie besitzen soll, um die Gefahr zu vermeiden, dass von Deutschland jemals wieder Krieg ausgeht. Das ist alles, wie wir wissen, sozusagen mit dem Beginn des Kalten Krieges hinfällig geworden. Deutschland, also Westdeutschland wurde in das Bündnissystem der NATO einbezogen und hatte ab 1955 wieder eine Armee, die seit Anfang der 50er Jahre aufgebaut wurde. Genau, wenn man sich die Debatten um die Wiederbewaffnung anguckt, dann, das war auch für mich zum Beispiel überraschend, stellt man fest, dass die Gewerkschaften dort sich nicht etwa quergestellt haben, sondern tatsächlich zumindest in ihren Führungsebenen schon frühzeitig auch dem damaligen Bundeskanzler Adenauer so signalisiert haben, dass sie bereit sind, so ein neu errichtetes deutsches Militär auch zu unterstützen. Nicht zufällig wurde auch ein Gewerkschafter, nämlich der damalige Stellvertreter der Industriegewerkschaft Bausteine Erden, Theodor Blank, zum ersten Bundesverteidigungsminister gemacht. Das war auch ein Signal quasi, dass man sich darum bemühte, die Neugründung eines westdeutschen Militärs damals sozusagen auf eine breite gesellschaftliche Grundlage zu stellen. Und das alles musste durchgesetzt werden, aber gegen beträchtliche Widerstände außerhalb, aber auch innerhalb der Gewerkschaften.
Wenn man über Gewerkschaften in Deutschland spricht, dann muss man eigentlich auch über die FDGB in der DDR sprechen. Wie sah denn da die Rolle aus? Diente sie eher als staatliches Instrument? Wie weit war es überhaupt möglich, da ein Gegengewicht zum Staat darzustellen?
Ich habe mich tatsächlich darum bemüht, also die Geschichte der DDR nicht völlig sozusagen außen vor zu lassen, auch wenn da die Geschichte der sozialdemokratischen Gewerkschaften im Zentrum meines Buches steht. Und ich habe deshalb mir nochmal ein bisschen genauer angeguckt, wie sich der FDGB eigentlich zur Niederschlagung der Arbeiterunruhen im Juni 1953 positioniert hat. Da bin ich doch zu einem relativ eindeutigen Schluss gekommen, dass sich der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund zu diesem Zeitpunkt längst zu einem Organ des Staates entwickelt hat, der die Vorgaben der SED versucht hat, in die Betriebe durchzusetzen, der auch sogar den Normerhöhungen, die dann schließlich zum Auslöser des Juni 53 wurden, mitgetragen hat. Also der damalige FDGB-Vorsitzende Herbert Warnke hat sogar eine Brigade der Normenbrecher zu Vorbildern der Arbeiterklasse stilisiert. Das ist natürlich aus gewerkschaftlicher Perspektive, auch aus, wie soll ich mal sagen, gemäßig gewerkschaftlicher Perspektive natürlich ein Sakrileg. Und nicht umsonst haben dann die demonstrierenden Arbeiter der Stalinallee, also an der Baustelle an der Stalinallee, dann auch zunächst versucht, zum Haus der Gewerkschaften zu gelangen und dort die Funktionäre zur Rede zu stellen. Das ist nicht gelungen und im Laufe der Unruhen des Juni 1953 hat sich die FDGB-Spitze, aber auch großer Teil des Funktionärskörpers eindeutig auf die Seite der sowjetischen Truppen gestellt, die den Arbeiteraufstand niedergeschlagen haben und haben damit sozusagen als Staatsorgan gehandelt und nicht als sozusagen Organisation der Werktätigen, wie sie sich selbst dargestellt haben.
Jetzt haben wir relativ historischen Blick gemacht, vielleicht mal auf die heutige Gewerkschaftsarbeit zu blicken. Wie sieht denn heute die Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Militär eigentlich ganz konkret aus?
Ja, also die verläuft weitgehend geräuschlos. Also es hat sich sehr stark normalisiert. Es erregt keinen größeren Widerspruch mehr, dass die IG Metall Rüstungsarbeiterin in der Rüstungsindustrie organisiert und sich sogar auch rüstungslobbyistisch betätigt für den, also für den Zuschlag neuer Rüstungsprojekte, beispielsweise von EADS oder auch von ThyssenKrupp. Da sind die örtlichen Betriebsräte der IG Metall ganz rührig, um halt die Arbeitsplätze ihrer Kolleginnen und Kollegen durch Rüstungsaufträge auch in Zukunft zu sichern. Das ist ein wichtiges Standbein. Das andere wichtige Standbein ist natürlich, dass die Gewerkschaft Verdi, wie auch ihre Vorgängergewerkschaft ÖTV, bei der Bundeswehr Zivilbeschäftigte und zum Teil auch in geringerem Maße Soldatinnen und Soldaten organisiert und dort also ganz unspektakuläre Personalvertretungsarbeit leistet, sich aber im Grundsatz natürlich auch mit der Existenz und den Aufgabenbestimmungen der Bundeswehr einverstanden erklärt. Und diese beiden Standbeine in den Einzelgewerkschaften sorgen dafür, dass der DGB insgesamt zwar nach außen hin nach wie vor versucht, also ein antimilitaristisches oder militärkritisches Image zu bewahren. Der DGB organisierte beispielsweise am 1. September an vielen Städten immer Veranstaltungen zum Antikriegstag. Aber faktisch gibt es auch hier sozusagen eine grundsätzliche Akzeptanz sowohl von Rüstungsindustrie als auch von Bundeswehr bei aller Kritik im Detail, die es natürlich auch gibt. Die Gewerkschaftsführungen haben in den zurückliegenden Jahren seit 1990 auch einigen zugestimmt und ihren Segen dazu gegeben. Ich möchte da an den Kosovo-Krieg, aber auch an den Afghanistan-Krieg erinnern, die beide sozusagen mit Zustimmung der Gewerkschaftsführung geführt worden sind.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass die Bundeswehr über Verdi organisiert ist, dass mit der Rüstungsindustrie immer wieder die quasi gedeckt wird. Und es ist ja auch so, dass die Gewerkschaft der Polizei mittlerweile im DGB organisiert ist. Da ist ja die Frage nach der Kritik, ob das quasi anhand der Linien zwischen Gewerkschaftslinken und Gewerkschaftsrechten verläuft und wie viel Einfluss kommt da auch von Seiten oder wie viel Kritik und wie wirksam ist die von Seiten der Gewerkschaftslinken?
Tatsächlich ist es so, dass es von Seiten der Gewerkschaftslinken nach wie vor Kritik auch an bestimmten Positionen der Gewerkschaftsführung zum Militär und zur Rüstungsindustrie gibt. Also es gab beispielsweise Proteste dagegen, dass sich die Gewerkschaftsführungen also für die Auslandseinsätze der Bundeswehr positioniert haben, dass die IG Metall den Rüstungslobbyismus betreibt, den ich vorhin angedeutet habe. Und es gab auch Kritik daran, dass Verdi sich so deutlich beispielsweise vor Werbeaktionen der Bundeswehr stellt, wie es die immer mal wieder gibt. Also mit Rücksicht sozusagen auf die Fachgruppe, die für die Organisierung von Bundeswehrangehörigen zuständig ist. Also insofern gibt es diese gewerkschaftslinke Kritik nach wie vor. Sie ist aber meinem Eindruck nach in den letzten Jahren schwächer geworden. Und vielleicht liegt es auch daran, dass also solche gewerkschaftslinke Kritik ja in der Geschichte letztlich in den entscheidenden Situationen immer unterlegen gewesen ist und vielleicht mehr Leute verstehen, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Weg, wenn wir innerhalb der Gewerkschaften versuchen, dort auf Gewerkschaftstagen oder sonstigen Gremien irgendwelche Beschlüsse zu erringen. Faktisch ändern die an dieser grundsätzlichen Einbindung der Gewerkschaften in die Strukturen des bestehenden Staates jetzt nicht so viel. Und naja, es gibt ja auch andere Formen von antimilitaristischem Engagement. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund dafür ist, warum diese Kritik in den letzten Jahren ein bisschen schwächer geworden ist. Auch wenn sie, das will ich ausdrücklich festhalten, nach wie vor da ist und ich da jetzt auch gar nicht groß was gegen sagen will, dass Leute da innerhalb der Gewerkschaften versuchen, aktiv zu werden.
Wenn Sie jetzt sagen, dass innergewerkschaftliches Engagement für Antimilitarismus wenig fruchtbar ist, was wäre denn Ihrer Meinung nach wirksamer?
Ja, wir haben ja in den Jahren seit 1990 eine ganze Reihe von einfallsreichen Aktionen erlebt und gesehen, die versucht haben, die neue Rolle, die die Bundeswehr sozusagen im Rahmen der deutschen Außenpolitik einnimmt, aber auch die Bundeswehr grundsätzlich in der Gesellschaft hat, zu kritisieren. Ich denke, dass also solche Aktionen wie zum Beispiel die Störung von Gelöbnissen und der, wie soll ich mal sagen, kreative Protest gegen solche Remilitarisierungstendenzen tatsächlich Öffentlichkeit herstellen können für die Probleme, die mit diesen Tendenzen verbunden sind. Und die antimilitaristische Szene ist jetzt zwar nicht so groß, aber sie ist noch vorhanden. Und ich glaube, dass beispielsweise die großen Werbeaktionen, die die Bundeswehr zur Nachwuchswerbung in den letzten Jahren gestartet hat, auch damit zusammenhängen, dass auch die Bereitschaft, sich diesem Apparat zu überantworten, einfach gesunken ist. Und das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Potenzial, an das also die antimilitaristische Linke anknüpfen kann. Einfach die Bundeswehr ist also doch bei etlichen Leuten nach wie vor, glücklicherweise kann man sagen, relativ unpopulär. Und das muss nicht nur so bleiben, sondern diese Tendenz muss eher noch ausgeweitet werden.